Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Auch in dieser Sendung, in dieser Katechismus-Sendung, wollen wir uns an den verstorbenen Mainzer Bischof und Kardinal Karl Lehmann erinnern. Karl Lehmann war nicht nur eine prägende Gestalt der deutschen jüngeren Kirchengeschichte, er war auch einer der bedeutendsten akademischen Theologen, die dieses Land in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Professor Karl Lehmann, der Karl Rahner Schüler, Assistent, der dann später auch selber Theologieprofessor wurde, bevor er dann ins Bistum Mainz ging als Bischof. Wir hören heute eine Predigt aus dem Jahre 2012. Gehalten hat er die bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Und da hat er sich bei dieser Predigt einmal grundsätzliche Gedanken über die Theologie, die Bedeutung der Theologie für Glauben und Kirche gemacht. Eine beeindruckende Ansprache, die er dort vor seinen bischöflichen Mitbrüdern gehalten hat. Und im zweiten Teil der Sendung sprechen wir dann noch mit Monsignore Joachim Schrödel, seines Zeichens Auslandsseelsorger in Kairo seit über 20 Jahren. Warum sprechen wir mit Monsignore Schrödel in Kairo über Karl Lehmann? Ganz einfach. Joachim Schrödel wurde 1983 zum Priester für Mainz geweiht, wenige Tage vor der Bischofsernennung Karl Lehmanns. Und er sagt selber, sein Leben, sein priesterlicher Weg, die Stationen seines Wirkens wären ohne Karl Lehmann nicht denkbar gewesen. Er war ihm freundschaftlich, brüderlich verbunden. Über seine Erinnerungen, wie Kardinal Lehmann sein Leben, das Leben des Priesters Joachim Schrödel begleitet hat, darüber dann im zweiten Teil der Sendung mehr. Jetzt zunächst noch einmal der Mitschnitt einer Predigt aus dem Jahre 2012 von Kardinal Lehmann bei der Vollversammlung der deutschen Bischöfe über die Bedeutung der Theologie für Glauben und Kirche. Kardinal Lehmann.
Verehrte liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wir haben in unserer Bischofskonferenz seit mehr als 30 Jahren einen sogenannten Studientag. Heute beschäftigen wir uns mit der Entwicklung unserer theologischen Fakultäten und zum Nachwuchs in der Theologie. Deshalb möchte ich auch in dieser Besinnung über die Bedeutung der Theologie für das kirchliche Leben ein wenig mit Ihnen nachdenken. Man hat immer wieder betont, dass es Theologie in dieser wissenschaftlich ausgeprägten Art nur im Christentum wirklich geben würde. Natürlich gibt es andere Formen einer reflektierten Rede über den Glauben der Religion. Das Verhältnis von Glauben und Wissen ist gewiss auch in den jeweiligen Kirchen, Religionen und Theologien verschieden ausgestaltet worden. Es gibt ein gutes Wort des evangelischen Theologen Gerhard Eberling, der schon vor 50 Jahren schrieb, dasjenige Phänomen, das in durchreflektierter Gestalt in der Hochscholastik im Mittelalter die Bezeichnung Theologie annahm, aber bei prinzipieller Gleichartigkeit auch in anderer Gestalt ebenso genannt werden kann, begegnet allein im Christentum. Diese eigentümliche geschichtliche Tatsache darf man nicht einebnen in ein vermeintlich allgemeines Gesetz, wonach unter bestimmten Bedingungen in der Religionsgeschichte Theologie auftrete. Anzeichen, die man dafür anführen könnte, treffen nicht den Kern des als Theologie anzusprechenden Phänomens, nämlich, dass der Glaube von sich aus auf Verstehen drängt in einer der Verstehenssituation angemessenen Weise. Dabei kommt vieles, meine lieben Schwestern und Brüder, auf den Vernunftbegriff an, den wir anwenden. In der Neuzeit wird dieser oft als ein Vernehmen, Vernunft, verstanden, wie die Polizei jemand vernimmt und gerichtlich befragt. Alles, was einen geistigen und moralischen Anspruch erhebt, wird vor den Gerichtshof der menschlichen Vernunft gebracht, um dort auf Herz und Nieren überprüft zu werden. Gültig ist dann oft nur, was sich von der so verstandenen Vernunft ausweisen und rechtfertigen kann. Diese Vernunft ist von Anfang an mit einer gewissen Skepsis und einem Verdacht, die von vornherein wirksam sind, verbunden. Eine solche Vernunft kann sich bis zu einer allumfassenden Zuständigkeit entwickeln und erscheint als Maß aller Dinge schlechthin. Und es ist dann gar nicht zu vermeiden, dass es fundamentale Konflikte gibt zwischen einem solchen Vernunftbegriff und der Theologie. Aber Vernunft hat noch eine weitere Bedeutung, die gewisse Entspannung dazu steht. Vernehmen tut man auch, indem man etwas mit dem Gehör wahrnimmt. Dieses Vernehmen hat grundlegend etwas mit dem Hören zu tun. Auch wenn dieses Hören nicht nur passiv ist, sondern in der Annahme und Aufnahme des Gehörten durchaus aktiv offen ist. Aber dieses Vernehmen ist stärker ein Empfangen. Und dies setzt natürlich voraus, dass wir bei diesem Vernehmen nicht alles aus uns selbst, aus unserem Verfügen können wissen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir manches, wie wir sagen, von außen erhalten, was uns nicht einfach fremd ist, sondern uns beim eigenen Verstehen hilfreich ist. Wir sind endlich, kommen immer schon aus kulturellen Traditionen her, sind eingetaucht in eine konkrete Sprache. Die Vernunft wird deshalb nicht verabschiedet, aber sie wird bescheidener. Und so hat man in jüngster Zeit etwa Jürgen Habermas darauf hingewiesen, dass es im Prozess der Neuzeit, der Säkularisierung, auch einen Verlust bedeuten kann, wenn man zum Beispiel die religiösen Wurzeln von Recht und Demokratie zugunsten einer blassen Neutralität relativiert. Und damit wird die säkulare Gesellschaft von wirklichen und wichtigen Quellen der Sinnstiftung abgeschnitten. Ich möchte ein wirkliches, ernsthaftes Wort von Habermas hier zitieren, auch wenn es hier im Gotteshaus ist. Säkulare Sprachen, die das, was einmal gemeint war, bloß eliminieren, hinterlassen Irritationen. Als sich Sünde in Schuld, das Vergehen gegen öffentliche Gebote in den Verstoß gegen menschliche Gesetze verwandelte, ging etwas verloren. Denn mit dem Wunsch nach Verzeihung verbindet sich immer noch der unsentimentale Wunsch, das anderen zugefügte Leid ungeschehen zu machen. Erst recht beunruhigt uns die Unumkehrbarkeit vergangenen Leidens, jenes Unrechts an den unschuldig Misshandelten, Entwürdigten und Ermordeten, das über jedes Maß menschenunwürdiger Wiedergutmachung hinausgeht. Die verlorene Hoffnung auf Auferstehung hinterlässt eine spürbare Leere. Dieser Ansatz mit der doppelten Bedeutung des wirklichen Vernunftbegriffes ist stets in einer Spannung begriffen und macht das menschliche Suchen, Erkennen und Verstehen aus. Und in ganz besonderer Weise zeigt sich dies in der Bemühung der Theologie. Wir gehen vom Glauben aus. Er bedeutet eine unüberbietbare und letzte Entscheidung des ganzen Menschen als dem Grund seiner eigenen Existenz von Welt und Geschichte. Der Glaube umspannt dieses Ganze in seiner Einheit und Vielfalt. Er gewährt für die Gegenwart und die Zukunft Gewissheit, unzerstörbares Heil und Machtgewinn über die Wirklichkeit. Die Theologie darf nie vergessen, dass sie darauf elementar angewiesen ist. In diesem Sinne muss sie das, was ihr aus den Quellen des Glaubens zugänglich wird, annehmen. Freilich auch gerade für den Menschen unserer Tage verstehbar machen. Und zugleich muss die Theologie damit ringen, dass sie einerseits die ihr anvertraute, unveräußerliche Sprengkraft des Evangeliums bewahrt und nicht billig verschleudert, auf der anderen Seite aber auch immer bemüht ist, diese Botschaft in ihrem inneren Reichtum für die Menschen unserer Zeit auszulegen und zu entfalten. In dieser Spannung muss die Theologie leben. Der Theologe darf sie nicht nach einer Seite hin auflösen, wozu gewiss immer auch eine Versuchung besteht, hin zu einer bloßen Bewahrung oder auch zu einem liberalen Umgang mit der eigenen Substanz des Glaubens. Dies kann man, liebe Schwestern und Brüder, eigentlich nur, wenn man den Glauben auch konkret lebt, so sehr wir immer wieder hinter seinem Anspruch zurückbleiben. Wenn man sich nicht von innen her um die Einsicht in das, was der Glaube in sich und für uns bedeutet, bemüht, versteht man letzten Endes nichts, auch wenn man Berge von Wissen bereitstellt. Sonst würde es keinen Unterschied zwischen Religionswissenschaft und Theologie geben. Religionswissenschaft ist legitim, aber Theologie fragt immer auch nach der Gegenwartsbedeutung der christlichen Botschaft. Das Evangelium will auch unsere Zeit erreichen und dem dient die Theologie. Der denkende Glaube muss dafür Sorge tragen, dass der konkrete Mensch in der Geschichte bis in alle Lebensbereiche hinein die eigene Mächtigkeit und daseinsverwandelnde Kraft des Glaubens erfahren kann. Theologie wird dadurch zum Anwalt des Menschen im Verstehen der Offenbarung. Gerade weil hier Gott spricht, darf mehr und radikaler, gründlicher und kritischer gefragt werden als anderswo. Was manchem Außenstehenden als Rationalismus und Hybris der Theologie vorkommen mag, und wer möchte leugnen, dass es so etwas auch geben kann, ist im Grunde nichts anderes als ein Ausdruck der unumstößlichen Gewissheit des Theologen, dass das Wort Gottes in seinem unendlichen Reichtum und in seiner unerschöpflichen Fülle durch menschliches Fragen und Suchen erkennen und auch durch den nicht auszuschließenden Zweifel nicht entleert werden kann. Thomas von Aquin, der am Ende seines Lebens überhell sah, dass alles von ihm Geschriebene wie Stroh sei im Verhältnis zu dem, was er in seinem Glauben erfahren hatte, konnte darum den unglaublich zuversichtlichen Satz schreiben: Niemals wird der Glaube durch Erkenntnis entleert. Was ist das für eine Zuversicht und Hoffnung? Dabei wird die Theologie, gerade wenn wir neue Verstehensversuche probieren, immer daran denken müssen, dass der Theologe diese nicht nur in eine grundsätzliche Übereinstimmung mit dem bleibenden Wesen des Glaubens der Kirche bringt, sondern dass er sich bewusst ist, den Menschen der Kirche ein Verständnis anzubieten, das auch seinerseits Zustimmung und Akzeptanz erfährt. Er macht ein Verstehensangebot, ist aber auch hier abhängig vom Einvernehmen der Kirche. Und dies gilt nicht nur für das kirchliche Lehramt, sondern auch für den Bezug zum Glaubenssinn der Christen. Und dazu gehört auch die Bereitschaft, in einen Dialog mit anderen Theologen einzutreten, der den Willen mit sich bringt, sich von anderen auch korrigieren und weiterführen zu lassen. Wo dies nicht geschieht, kann man sich leicht ins Abseits stellen. Und deshalb gehören Demut und Bescheidenheit zu den Grundvoraussetzungen katholischer Theologie. Und dies braucht gewiss auch ethische und spirituelle Voraussetzungen. Und darum ist der Gedanke von Hans-Urs von Balthasar immer noch aktuell, vor über 50 Jahren ausgesprochen: Manche Fehlentwicklungen der Neuzeit in der Theologie rührten vor allem davon her, dass es besonders in der Moderne einen kaum mehr zu überwindenden Graben gäbe zwischen Theologie und Heiligkeit. Wir sind bemüht, gerade auf dem Weg der Spiritualität diesen Graben zu vermindern und ihn besser zu gestalten. Dafür braucht es, meine lieben Schwestern und Brüder, in vieler Hinsicht fähige, geeignete und vielfach gebildete Frauen und Männer, die Theologie vermitteln. Welche Anforderungen hier wissenschaftlich, menschlich und spirituell notwendig sind, werden wir besonders, wie schon anfangs gesagt, an diesem Vormittag diskutieren. Angefangen von der Frage, ob wir genügend Anwärter für alle Fächer des theologischen Dienstes haben. Wichtig bleibt auch die Frage, wie wir mit Konflikten umgehen, die in diesen vielfachen Spannungen leicht entstehen können. Ich bin gewiss, dass wir in unserem Land gute Voraussetzungen haben für das fruchtbare Austragen dieser elementaren Spannung von Glauben und Wissen, Theologie und Wissenschaft. Amen.
Sie haben eingeschaltet beim Katechismus bei Radio Horeb. Heute erinnern wir an dieser Stelle auch noch einmal an den verstorbenen Kardinal, den großen Theologen und den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Mainz, Kardinal Karl Lehmann. Monsignore Joachim Schrödel ist Mainzer Priester und auch wenn er über 2 Jahrzehnte mittlerweile in der Auslandsseelsorge tätig ist, er war Kardinal Lehmann eng verbunden und über diese Verbundenheit habe ich mit Monsignore Joachim Schrödel sprechen dürfen. Monsignore Schrödel, Sie haben eine auch persönliche Geschichte mit dem verstorbenen Kardinal Lehmann. Sie sind im Jahr 1983 zum Priester geweiht worden, am 18. Juni. Das war damals für Ihr Bistum Mainz eine bewegte Zeit. Lange Jahre gab es einen legendären Bischof, nicht nur für das Bistum Mainz, sondern auch in der deutschen Nachkriegsgeschichte, Hermann Kardinal Volk. Sie sind damals vom Administrator im Weihbischof Rolli geweiht worden am 18. Juni und am 23. Juni, 5 Tage später, kam dann die Nachricht der Ernennung von Karl Lehmann, einem Dogmatikprofessor. Wie sind Ihre Erinnerungen an diese Zeit im Bistum Mainz? Wie ist das so aufgenommen worden? Da kommt jetzt ein Theologieprofessor ins bischöfliche Haus.
Karl Lehmann war ja kein Unbekannter für das Bistum Mainz. Er war ja auch als Professor an der Universität, Johannes-Gutenberg-Universität. Und wir kannten diesen jungen, dynamischen Professor sicherlich vor allen Dingen aus der Begegnung zum Domjubiläum. Dort war er immer in Erscheinung getreten und wir waren eigentlich beeindruckt von dieser großen Gestalt. Und als dann eben einige Tage nach unserer Weihe zum Priester gesagt worden ist, wir haben einen neuen Bischof, da waren wir natürlich ganz glücklich. Wir hatten ursprünglich gedacht, Kardinal Volk würde uns noch zu Priestern weihen, aber der musste dann nach Polen mit Johannes Paul II. Und deswegen hat uns der Diözesanadministrator geweiht. Und nun kam also diese große Erfahrung, wir haben jetzt einen neuen Bischof. Aber wir haben dann etwas naiv halt auch gesagt, prima, wir sind aber vor dem Bischof geweiht. Wir sind jetzt schon Priester, er muss jetzt erst noch zum Bischof geweiht werden. Es war von vornherein ein ganz schönes Verhältnis auch von meinen Mitbrüdern. Und das Eindrucksvollste, als der junge Professor Lehmann im Dom war, war seine große, aufrechte Gestalt, die uns natürlich gerade nach Kardinal Volk wirklich ins Auge stach. Und es war gut, dachten wir, dass eben wieder ein Professor kommt. Und wir kannten ihn ja eben auch schon von einer oder anderen Veröffentlichung. Also eine ganz, ganz gute und frohmachende Atmosphäre, die eigentlich, jedenfalls was mich und meine persönliche Erfahrung anbelangt, 35 Jahre gedauert hat. Ich bin jetzt seit 35 Jahren Priester und ohne Kardinal Lehmann, Bischof Lehmann erst einmal, und ein Kardinal, wäre mein Leben sicherlich ganz, ganz anders verlaufen. Er hat mir damals geholfen, dass ich Studienrat und Oberstudienrat wurde an der St. Liobaschule in Bad Nauheim. Und schließlich, als ich dann darum bat, nach Kairo zu gehen, hat er auch gesagt, ja, Sie sind ja Orient verwachsen, ich hatte in Jerusalem studiert, dann gehen Sie mal und machen das. Also er war immer offen für Vorschläge und hat mir dann schließlich auch noch geholfen, als die Deutsche Bischofskonferenz beschlossen hatte, die Stelle hier in Kairo zu schließen, hier bleiben zu können, weil er gesagt hat, ich habe da eine Möglichkeit, wenn Sie das wollen, dann pensioniere ich Sie, dann können Sie weiter in Kairo bleiben. So bin ich jetzt also schon in meinen 64 Jahren, die ich bald vollende, 4 Jahre pensioniert, aber ich arbeite hier weiter und danke Tag für Tag noch dafür, dass der Herr Kardinal mir diese Sache ermöglicht hat, nicht nur mir, sondern eben auch unserer Gemeinde hier in Ägypten.
Also 35 Jahre priesterlicher Dienst, eng verbunden mit Bischof Karl Lehmann, später Kardinal. Dann müssen Sie uns auch ein bisschen verraten, Monsignore Schrödel, was war Karl Lehmann für ein Mensch? Wie haben Sie ihn erlebt?
Also vor allen Dingen war er ein väterlicher Mensch. So etwas vermisst man, glaube ich, bei Bischöfen heutzutage, die eher doch in der Verwaltung aktiv sind und nach außen irgendwas darstellen wollen. Lehmann war keiner, der sich vorgedrängt hat in die Presse, sondern der geschaut hat, wie kann ich meine Priester auch einigermaßen gerecht und gut einsetzen. Ich bin nicht der Einzige, der wirklich gute und tiefe Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Kardinal Lehmann war aber eben auch ein Pragmatiker. Ich erinnere mich gerne, als er das veranlasst hatte, dass ich den päpstlichen Titel eines Monsignore bekommen habe, schrieb er mir sehr pragmatisch eine E-Mail: Lieber Pfarrer Schrödel, ich teile Ihnen mit, dass der Heilige Vater Sie zum Monsignore ernannt hat. Und wir feiern das in Mainz im Bischofshaus, aber wenn Sie nicht kommen, dann gebe ich Ihnen irgendwann mal diese Urkunde. Und ich kam dann hin und dann sagte er, wissen Sie, so ein Monsignore-Titel, das ist vor allen Dingen eins, das öffnet Ihnen Türen, gerade im Orient. Also er hat jetzt nicht so ehrenmäßig das gesehen, sondern hat gesagt, das ist ein Mittel, damit der Schrödel noch besser arbeiten kann vor Ort. Ist vielleicht auch natürlich eine Ehre, aber es ist vor allen Dingen pragmatisch gesehen was Positives. So war er oftmals. Und meine letzte Begegnung war, als ich ihm mein Buch überreicht habe mit Segenskreuz und Handy, das ich dem Herrn Kardinal auch persönlich gewidmet habe. Kardinal hat mich abends spät empfangen noch, nachdem er von einer Vortragsreise gekommen ist. Und ein paar Wochen später habe ich ihn nochmal gesehen und dann sagte er mir, also ich bin froh, Sie haben in dem Buch keine Polemik angewandt. Das war ein schönes, schön zu lesendes Buch. Also was Schöneres kann man dann natürlich nicht hören von seinem eigenen Bischof, der dann auch schon emeritiert war.
Also wie Sie es, Monsignore Schrödel, gerade angedeutet haben, was man auch immer wieder über ihn gelesen hat, auch schon zu Lebzeiten, so ein den Menschen zugewandter Bischof, der gerade für seine Priester auch da war, das ist kein Klischee oder keine Medienente oder so, das war wirklich so.
Er war natürlich dadurch, dass er so lange Jahre auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war, immer noch zu wenig letztlich präsent in seinem Bistum. Er hat die Fäden der ganzen deutschen Bischöfe in den Händen gehabt und wusste, Zugänge zu schaffen bis hin eben auch zum Vatikan. Er ist auch ein Kirchendiplomat gewesen, aber immer mit dem Blick auf die Nöte des Menschen, würde ich das mal so formulieren. Man konnte auch trefflich mit ihm streiten. Das habe ich eigentlich auch immer wieder erfahren, dass er gesagt hat, Herr Pfarrer Schrödel, hier bin ich anderer Meinung zum Beispiel. Sie wissen vielleicht, ich zelebriere gern den alten Ritus, also den vor dem Konzil noch gebräuchlichen Ritus. Das hat er gesehen, hat es wahrgenommen, hat aber gesagt, ja, also, ja, man muss das doch nicht immer machen, man kann doch auch und so. Aber wir sprachen miteinander ganz, ganz brüderlich und nie irgendwie in einem Befehlston hätte ich irgendwas hören müssen, sondern immer, überlegen Sie es mal, machen Sie weiter so. Und jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe oder vielleicht auch nur am Telefon mit ihm gesprochen habe, hat er auch ganz pragmatisch gesagt, na, Monsignore, leben Sie noch. Das war eigentlich ein schönes Solidaritätszeichen, denn er weiß natürlich auch, dass wir hier in Ägypten jetzt nicht unbedingt nur Eitel, Glück und Sonnenschein haben, sondern es auch manchmal sehr herausfordernd ist. Also er hat teilgenommen an dem, was ich hier gemacht habe und war der einzige Bischof wirklich, der immer und immer für mich zum Gespräch bereit war.
Gibt es etwas, abschließend gefragt, Monsignore Schrödel, gibt es etwas, wo Sie sagen, da war Karl Lehmann durchaus auch ein Vorbild für mich, der hatte eine Stärke, wo ich ja vielleicht auch eher ein bisschen Schwäche hätte und diese Stärke ist mir Vorbild?
Ja, das ist natürlich sehr persönlich jetzt auch, aber man tendiert dazu, gerade jetzt, wenn man mal über die 60 ist, ich tendiere dazu, so ein bisschen faul zu sein und zu sagen, ach, was soll das noch oder so, mal ruhig ein bisschen ruhiger treten, langsamer treten. Und das war eben bei Lehmann nie der Fall. Lehmann hat sich wirklich auch aufgeopfert. Er ist immer wieder mal, hat er sich zusammengerissen, man hat vielleicht noch die Bilder vor Augen, als Kardinal Lehmann seinen Nachfolger geweiht hat, unseren Bischof Peter. Da hat er sich richtig zusammenreißen müssen. Man hat ihm angemerkt, wie viel Schmerzen er hat, aber er ließ sich nicht lumpen. Und dieses aufrechte Sein, auch noch bis zum bitteren Ende, obwohl er beide Kniegelenke operiert bekommen hatte und nicht mehr richtig laufen konnte, aber innerlich war ein aufrichter Mann, der ein großes Vorbild sein kann, der Tapferkeit und der Überwindung des eigenen Ich.
Sagt Joachim Schrödel über seinen Bischof Karl Lehmann, ein väterlicher Freund, ein Vorbild in der Ausdauer und ein guter Gesprächspartner, auch wenn man unterschiedlicher Meinung war. Es herrschte immer eine brüderliche Atmosphäre. In dieser Sendung haben wir noch einmal erinnert an den am Sonntag verstorbenen Theologen, Bischof, Kardinal Karl Lehmann. Und auch von dieser Sendung gibt es natürlich CD und Podcast. Horeb.org ist unsere Internetadresse, horeb.org. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein für heute. Danke vor allem auch, dass Sie unsere Arbeit überhaupt möglich machen, dass Sie diese Gebetsgemeinschaft, die wir ja sind, dass Sie die überhaupt möglich machen durch Ihre Spende, durch Ihr Opfer, durch Ihr Gebet. Vergelt Gott dafür auch und gerade jetzt in dieser österlichen Bußzeit. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.